Klaus Watzlawick, lokale Agenda 21, Treptow-Köpenick. Zwei kurze Fragen. Die erste, ich habe das Buch mir vorher gekauft, ein Stück versucht durchzulesen. Ich stimme mit vielen Dingen überein. Eine Sache, die ich gern noch erörtert haben möchte, es ist deutlich in einer Kurve drin, dass der Konsum nicht zu einer Glücksbefriedigung führt, sondern umgekehrt, dass das nach unten geht. Das heißt, das läuft ja seit Jahren. Seit Jahren läuft in diesem System etwas falsch. Das Zweite, und das ist meine Grundfrage eigentlich, ich höre hier viele Dinge, die auf uns zukommen, als ob die alleine von allein kommen. Ich bin aus der DDR ehemals und habe immer gefragt, was sind die Hintergründe? Warum sitzen hier nicht ein paar Leute, die dafür verantwortlich sind, dass das alles passiert? Was Sie vorhin gesagt haben, das Bild, was hier produziert wird, für wen wird produziert, warum wird produziert. Ich möchte die Produktionsketten aufmachen, die uns dazu verführen, dass das alles passiert. Hier wird nur immer darüber gesprochen, wie wir reagieren. Ich möchte diejenigen am Tisch haben, die dafür verantwortlich zeichnen. Das ist die Produktionskette und die wird nicht aufgemacht. Sie haben das deutlich vorhin gesagt, wir erfahren gar nicht, was eigentlich passiert. Hier werden Milliarden verbraucht. In Wirklichkeit ist es Vermögen, was von den Leuten aufgebracht werden. Und das heißt, diese Struktur des Produzierens ist falsch. Und darüber möchte ich, dass diskutiert wird.
Und dann gehen wir wieder. Einen die Frage richten, das wäre sehr angenehm.
Mein Name ist Andreas Ammann. Ich möchte gerne an Gerhard de Haan etwas richten. Und zwar wollte ich Ihre Aussage aufgreifen, dass eben bei Kindern und Jugendlichen angesetzt werden muss, wenn wir den gesellschaftlichen Wandel hinbekommen. Ich möchte zwei Beispiele dafür nennen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin mit der direkten Demokratie aufgewachsen. Das heißt, direkte Demokratie heißt, ich treffe als Bürger einer Gesellschaft, treffe ich Entscheidungen und ich kann mitgestalten. Ich war Austauschschüler in den USA. Auch dort habe ich das soziale Engagement erlebt. Ich war Mitglied in einem Orchester und wir haben Fundraising gemacht. Also wir waren Teil der Gemeinde und wir haben aus der Schule heraus haben wir gesellschaftliche Arbeit geleistet. Und ich möchte noch auf Ihre letzte Aussage ansprechen, dass es hier in der Böll-Stiftung zwar eine exzellente Erwachsenenbildung geleistet wird, aber dass Kinder und Jugendliche hier zu kurz kommen. Ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht und ich möchte Herrn Füchs einfach nochmal herzlich ans Herz legen, bei Kindern und Jugendlichen spielt die Musik. Da entsteht die neue Gesellschaft der Zukunft.
Dankeschön. Dort vorne.
Mein Name ist Karim El-Assadi. Meine Bemerkung oder meine Frage fängt an von einem Satz in dem Einladungsbrief oder in diesem Flyer. Es sagt, gut leben, doch nicht auf Kosten anderer. Wäre das nicht erstrebenswert? Im Moment ist unser Wohlstand auf Pump gekauft, bezahlen müssen die Ärmsten und die kommenden Generationen. Ich gehe davon aus, eigentlich, dass dieser Satz so oft wiederholt ist, bis die wahre Bedeutung verloren wurde. Wie oft haben wir solchen Satz gehört? Das ist ganz einfach geworden, weil das auch ganz wiederholt gewesen und immer noch ist. Meine Frage, wie fern ist das kulturelle Bewusstsein mit dem politischen Bewusstsein verbunden? Jeder Politiker in Deutschland, fast jeder, von links und rechts, CDU, SPD, Grüne, Linke, kennen solchen Satz. Ich höre diesen Satz von verschiedenen Politikern im Fernsehen. Aber was ist bis jetzt getan wurde? Die Sache, die Ursache, dass 500 Millionen, die meisten zum Beispiel CO2, in der Umwelt verursachen, Umweltverschmutzung, hat mit einer Ursache und Tatsache zu tun, dass diese 500 Millionen Einspruch und Lust auf besseres Leben haben. Dieses falsche Bewusstsein muss gründlich geändert werden. Menschen gehen nach Afrika, um Menschen dort zu unterstützen und suchen Privilegien, suchen ihre Schwimmhalle und ihre Tennisplatz und ihre Luxushotel. Und diese Sache eigentlich muss geändert werden, dass die Menschen in dieser Welt, wie es seit 1000 Jahren gesagt sind, bis heute in der Tat gleich sind. Vielen Dank.
Jetzt noch Sie bitte für die erste Runde. Da kommt jetzt das Mikrofon. Nein, Sie sind nachher dran.
Ja, Goldmann, ich war im Vorstand Netzwerk Klimagipfel und unterstützt von lokaler Agenda Köpenick bin ich jetzt auch in Mitte. Die Fahrradstraße, Linienstraße hier um die Ecke, das ist mein Vorschlag als lokale Agenda Mitte. Der Senat hat nicht mal ein Einweihungsfest mit uns gefeiert. Ich bin Sportlehrerin mit Umweltstudium und habe ökologische Verkehrserziehung aufgebaut und entwickelt. Das sollen Sportlehrer machen, nicht die Autolobby. Seit 2008 oder 2007 ist über die Hälfte der Menschheit in Ballungsräumen. Bitte schön, da lohnen sich doch Fahrrad- und Skaterstraßen. Wir machen nur diese Skater-Blade-Night, so ein bisschen muss immer beantragt werden. Nein, wir wollen Fahrradstraßen, jede zweite Parallelstraße, Fahrrad und Skater. Jetzt sind die Zeitungen voll, Gesundheitskosten explodieren und die Kinder sind zu dick und die haben zu wenig Bewegung. Das ist alles Versagen von meinen Sportlehrern. Die wissen das nämlich auch, meine Verbände. Die haben sich alle nicht getraut, gegen die Autolobby was zu tun. Und wir wollen also 60 Kilometer Ring, der permanent für Fahrrad und Skaten da ist, damit man auch Ausdauertraining als Sportlehrer machen kann, dass jede Schule aus jedem Bezirk diesen Ring nutzen kann. Und dann müsste da auch mal die Polizei in Zivil fahren und vielleicht auch mal Malteser mit Erste Hilfe. Ja? Und das machen wir dann alles. Wir brauchen nämlich genug in dieser friedlichen Infrastruktur. Und seit Rio, wir haben also sofort World Watch Institute, Lester Brown et al. Ich habe alle die alten Sachen. Und wir haben das in der Schule gleich umgesetzt. Ich weiß nicht, warum das gar nicht angekommen ist, aber haben wir ja jetzt die Gelegenheit. Ja? Seit Rio war ein wahnsinniger Aufbruchssituation. Alle Schulen, Management for Nature, also Stern und Spiegel, die waren alle, ein ganzes Jahr wurde das vorbereitet. Ganz kreative Situation. Und wir haben dann an der Bertha-von-Suttner-Schule in Reinickendorf seit 92 zum Abitur einen Rio-Ökodoktor ausgegeben, eine Ökobilanzierung. Und da stand schon drin, jedes Auto ist ein Krankenwagen. Ja? Und wer heute 20, dass wir 20 Tonnen CO2 veranlassen und wer heute noch Auto fährt, muss in 10 Jahren 2 Ökoflüchtlinge aufnehmen. Ja, kann er dann gucken, ob er Niederländer nimmt oder von Tuvalu. Wir haben das in der Schule alles umgesetzt. So, jetzt fehlt uns eine politische Lobby. Ich habe jetzt ein Wirtschaftsstudium. Ich bin hoch erfreut. In einer Wiener Konferenz habe ich erfahren.
Können Sie es auf eine Frage jetzt zuspitzen?
Ja, es wird vorgeschlagen, die Familienarbeit weltweit der Frauen ins BIP reinzunehmen, als Arbeit, als geldwerte Arbeit. Da steht es drin. Und dann haben wir eine Lobby, die Frauen, hier sind ganz viele Berufe, jeder Beruf hat seinen Bundesverband. Und hier war eine junge Mutti und die hat keinen Berufsverband. Die wollen nämlich kinderfreundlichen Stadtverkehr. Das ist dann die Lobby für die Zukunft der Kinder. Und wir müssen endlich die Frauenarbeit weltweit als Beruf anerkennen. Dann haben wir ein neues demokratisches Subjekt und das hat Power.
Dankeschön. Ich glaube, da war eine Menge Anregungen, sowohl für die Verantwortlichen hier im Bezirk, was Sie am Anfang sagten, aber vielleicht auch für das, was bei Rio Plus 20 vor uns liegt, wo noch große Aufgaben vollbracht werden müssen. Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Adressaten oder auch Hintergründe für Fragen gehabt. Ich würde bei der ersten denken, vielleicht Frau Busse, dass Sie darauf eingehen, wo es ja einerseits um das Ausmaß von Konsum insgesamt ging, aber vor allen Dingen auch, wo die Ketten eigentlich sind, also die Transparenz. Das hatten Sie ja vorhin auch deutlich markiert. Können Sie dazu noch zu dem Herrn Watzwarik, glaube ich, wenn ich den Namen richtig behalten habe, können Sie auf dessen Frage zunächst eingehen?
Ja, klar. Also die Frage war ja sozusagen, die Produktionsketten zu durchbrechen, zu gucken, wo die Verantwortlichen sind. Im Buch steht beschrieben, wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den USA eine gigantische Produktionsmaschine, die für den Krieg produziert hat, am Laufen gehalten werden musste und sozusagen diese ganze Produktionsenergie auf die Konsumenten umgelegt wurde. Die Debatte bei uns heute weiter wachsen, wir wollen weiter Wachstum haben, sonst bricht hier alles zusammen, läuft eher darauf hinaus, dass es nicht allein starke wirtschaftliche Akteure sind, die für mehr Wachstum sind, weil ihr Geschäftsmodell so funktioniert. Das ist ja auch, Wirtschaftswachstum ist ja auch in diesem magischen Viereck als eins der vier Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik festgelegt. Und also das heißt ja immer so schön politisch-ökonomischer Komplex. Es ist leider nicht so einfach zu sagen, es gibt vier böse Unternehmenskonzerne, die man rausfinden muss und die daran Interesse haben, sondern das sind ganz enge Verflechtungen zwischen einflussreichen, oft sehr großen Industrien mit politischen Zielen und durch eine ganz starke Verflechtung, also und ich glaube, das ist wirklich ein Augenmerk, den wir als Bürger und Konsumenten haben müssen, auf den Einfluss des Lobbyismus, der verhindert, dass die Politik eine andere Wendung nimmt. Und ich glaube, man muss an den einzelnen Stellen versuchen, klar zu haben, wo der lobbyistische Einfluss eben von großen Wirtschaftsverbänden stärker ist. Sie hatten es ja auch gerade gesagt, als der Lobbyismus der Leute, die eine autofreie Innenstadt wollen, die mehr Radwege haben wollen, die mehr kleine Strukturen haben wollen. Und an der Stelle müssen wir als Konsumenten und Bürger ansetzen. Das wäre mein Punkt zu sagen. Also wir werden nicht die einzelnen zwei Buhmänner finden, sondern eine enge Verpflichtung zwischen Mächtigen in Politik und in der Ökonomie. Und das wäre mein Ansatz, da sozusagen mehr Transparenz zu schaffen und dagegen anzugehen.
Herr De Haan, eine Frage war die nach dem, wie kann man mitentscheiden und welche Partizipationsmöglichkeiten sind eigentlich da und auch die Frage, mit welchem Bewusstsein gehen wir eigentlich daran? Ist da nicht ein falsches Bewusstsein vorhanden, also Bewusstseinsweckung oder Bewusstseinsveränderungsmaßnahmen, wie sollten die aussehen?
Alles so riskante Vokabeln, der Bewusstseinsweckung oder Veränderung, wie ich finde. Dennoch ist dann natürlich ein wahrer Kern an dem Aspekt von Partizipation, also der Form von Teilhabe. Wir wissen etwa aus den jüngeren Bertelsmann-Studien, dass die Jugendlichen großes Interesse daran haben, sich für Gerechtigkeitsthematiken, Umweltbereichen etc. zu engagieren. Sie wissen nur nicht, wo. Sie bekommen gar keine Chance, in dieser Gesellschaft das zu tun. Sie möchten das gerne. Auch Lehrkräfte wissen in aller Regel nicht, wo können sie das machen, wie können wir das organisieren. Das meinte ich vorhin, wenn ich sagte, wir brauchen eine andere Struktur des Bildungssystems. Da gehört so etwas wie, Vokabeln heißen dann Service Learning etc. dazu, dass man sagt, also ein soziales Engagement in der Gesellschaft, im Umweltbereich, das ist ein ganz Thema, das kann in der Grundschule beginnen. Wir haben letztens ein Dekade-Projekt ausgezeichnet, da geht es um das Engagement von Kindern im Vorschul-, im Kindergartenbereich in einem Seniorenheim, wo Alzheimer-Patienten drin sind. Die gehen gemeinsam durch den Park und haben ihren Spaß daran. Und da lernen beide was davon. Also in Bezug auf beide Generationen ist das eine ganz spannende Sache. Dieses soziale Engagement will ich nochmal ganz deutlich betonen. Das muss man einfach stärker nach vorne stellen. Da ist eine Menge auch an Ressourcen drin. Ich würde gerne noch einen zweiten kleinen Aspekt mitnehmen, das Thema Glück, was Herr Watzlawick da ansprach. Es ist ja in der Tat so, also wenn man die Vergleiche macht, dann sind die US-Amerikaner heute mit so vielen Ressourcen nicht glücklicher, als sie in den 30er Jahren schon mal waren. Die Forschung sagt, und das liegt an der Distinktion, also solange wir sozusagen kollektiv ein bisschen höher steigen, in unseren Kulturen ist es so, dass einen das auch nicht mehr glücklich macht, wenn alle das Gleiche haben. Das ist in anderen Kulturen allerdings anders. Ja, also man kann Glücksforschung betreiben, das hat die London School of Economics gemacht und die sagen, die Bangladeschi sind die Glücklichsten, die sind gleichzeitig die Ärmsten dieser Welt. Woran liegt es? Weil sie einen sozialen Zusammenhalt haben und das macht sie glücklich. Ja. Und wir sind eben, das ist in dem Buch ja wirklich herausgearbeitet, wir sind ja auf dem Konsumismuspfad. Ja. Und dieser Konsumismuspfad macht uns in der Tat nicht glücklicher, aber er macht uns auch nicht unglücklich, das dürfen wir auch nicht sagen. Also das ist ein wichtiger Aspekt.
Ralf, das waren Fragen ganz konkret an dich, an die Heinrich-Böll-Stiftung gerichtet, aber auch insgesamt, denke ich, sind da noch Herausforderungen.
Ich nehme natürlich Anregungen immer gern entgegen. Ich glaube, im Hinblick auf Nachhaltigkeit brauchen wir uns nicht zu verstecken von den Programmen und Projekten, die wir machen, von ökologischer Landwirtschaft über Energiewende, alternative Verkehrskonzepte bis zum Welthandel. Und was die Bildungspolitik betrifft, muss man einfach nüchtern sehen, dass wir von unseren Ressourcen gar nicht in der Lage sind, in die Fläche zu gehen, also wirklich Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen im großen Stil zu machen, sondern was wir machen können, ist Lehrerinnen und Lehrer mit auf neue Gedanken zu bringen, Konzepte für eine alternative Schule zu entwickeln. Das tun wir auch. Dabei waren in den letzten Jahren ein paar andere Gesichtspunkte stärker im Vordergrund, nämlich wie kann Schule mehr Chancengleichheit verwirklichen für die, die heute abgehängt werden, und wie muss eine Schule aussehen in einer Einwanderungsgesellschaft, wenn Migrantinnen und Migranten tatsächlich gleichen Zugang zu Bildung und sozialem Aufstieg haben sollen, wie die, die schon lange hier leben. Also wir sind, unsere Adressaten sind Multiplikatoren, und die Böll-Stiftung kann nicht selbst das machen, was man Volksbildung nennt. Dafür fehlen uns schlicht die Mittel, aber dass nachhaltige Bildung und Nachhaltigkeit ein Thema für die Zukunft ist, das ist sicher richtig. Ich will noch auf ein Beispiel eingehen, was hier aufgeklungen ist. An diesem konkreten Beispiel Fahrradpolitik in einer Stadt wie Berlin. Ich könnte das noch ergänzen, zum Beispiel diese Fahrradständer, die Sie bei uns vorm Haus finden, die sind die einzigen in weitem Umfeld. Die werden dann auch genutzt von Leuten aus, sagen, einem weiten Umfeld. Aber was ich so attraktiv an solchen Geschichten finde, wie ein großer Fahrradring quer durch Berlin, ist, dass es dabei nicht nur um Ökologie geht, sondern es geht auch um die Rückeroberung des öffentlichen Raums, den wir weitgehend verloren haben durch das Überhandnehmen des Automobilismus, der die Stadt beherrscht hat und der ja unglaubliche Zerstörungen auch angerichtet hat im Weichbild der Stadt, mit den ganzen Schneisen, die durch Wohngebiete geschlagen worden sind, mit den Trennungen, die damit erzeugt worden sind zwischen Quartieren, mit dem Lärm, der damit verbunden ist. Das heißt, es geht um hier eine ganz konkrete Idee, wie Lebensqualität in der Stadt gewonnen werden kann, indem man Mobilität verändert. Und diese, ich glaube nicht daran, ich habe lange Verkehrspolitik in Bremen gemacht, dass es uns gelingen wird, das Auto komplett aus unseren Städten zu verdrängen. Aber man muss seine Dominanz verdrängen, die Vorherrschaft des Autos. Und da kommt es doch sehr auf die Frage der Alternativen an und auf die städtische Infrastrukturpolitik. Und da können Politik und Bürgerinitiativen gemeinsam sehr viel bewegen. Das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, wie anders Leben gleichzeitig ein Zugewinn an Lebensqualität bedeuten kann.
Erik wollte auch noch einige Punkte aufgreifen.
Just very briefly, the happiness question is a really important one, and I think you answered it very well. You know, happiness, psychologists are finding more and more, comes from purpose and social cohesion and community and the intangible elements. And consumerism, because of declining health, reducing our health and other things, increasing our distraction with traffic and kind of being trapped in traffic for more hours of the day and all those things, has a negative effect on happiness. But in fact, I intentionally, when designing this report, kept that entire question to one text box on page 41 of the German edition. Because this is what I learned in State of the World 2004. The entire final chapter was on rethinking the good life and really focused on shifting to a new well-being set of ideas. But this book is not another State of the World 2004 written to the average consumer. This book's target audience are the cultural pioneers that I'm talking about. It's the people that use this as a guidebook to say, you know what, I am going to figure out how I can do blank, how I can read the urban planning chapter and start figuring out the best way to create a citizens' lobby to drive forward bicycle lanes, or how I can engage with my church community or the students or the teenagers that I work with as a teacher and so forth. So happiness is important in selling this message more broadly, I think, but for the people who are going to drive this change, I think those individuals are driven by a set of values or an altruism or a enlightened self-interest that means that they're going to, you know, sacrifice some happiness in a sense to really engage with these topics and push forward, because cultural change is not a comfortable process. And it's not, I mean, so it's gonna take some real commitment. So that's in part why that topic was intentionally overlooked or condensed into one page in this book.
So, jetzt hatte ich noch eine Wortmeldung dort hinten gesehen, würde noch eine weitere zulassen und dann aber für den Abend das abschließen. Da sehe ich noch die zweite und Sie waren die Nummer eins. Ja, da müsste das Mikrofon hin und die Dame hier vorne. Und bitte möglichst präzise sagen, wen Sie ansprechen.
Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Erik. Sie erwähnten den Konsumverzicht durch Zeitsparen. Ich finde es völlig richtig, dass die Generation, wenn Zeit gespart wird, dann mehr Muße für andere Tätigkeiten hat. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch auf die Arbeitswelt denken. Wenn man im Betrieb verzichtet, nur die halbe Stunde, nur einen halben Tag zu arbeiten, erfüllt man ja auch denn auch einem anderen Arbeitnehmer den Platz, dass er denn arbeiten kann. Also ich denke sowas an Jobsharing. Und das ist denn praktisch eine Umverteilung der Zeit. Und das müssten Sie mir doch auch völlig recht geben, das könnte man in der heutigen Gesellschaft auch noch weiter beachten. Zweitens eine Frage an Herrn De Haan. Es ging ja hier auch vorwiegend um die Konsumgesellschaft, um ein anderes Verhalten der Gesellschaft des Konsums. Ich bin der Meinung, wir leben ja hier Gott sei Dank im Nahrungsmittelüberfluss und man sollte doch an die vorwiegend arme Bevölkerung auf der Erde denken. Man sollte auch hier eine Umverteilung der Nahrungsmittel vornehmen oder sachte vornehmen. Ich finde es nicht richtig, dass die Landwirte durch den Staat jetzt neuerdings angespornt werden, ihren Raps anzubauen, sehr gut, aber dass denn der Raps für so viel Bioöl benutzt wird. Man könnte doch zumindest einen Teil des Rapsanbaus denn exportieren als Rapsöl in die armen Länder. Man müsste also besser eine Umverteilung der Nahrungsmittel auf jeden Fall betreiben.
So, die Dame hier vorne. Ja. Ehe das Mikro da ist, auf Ihre letzte Frage hin schon der Hinweis, dass das nächstjährige Buch Bericht zur Lage der Welt geht genau um die Frage der Ernährung. Renourishing the Planet ist der Arbeitstitel. Und da sind sicherlich eine Menge Hinweise auch in die Richtung, die Sie hier angesprochen haben.
Ja, meine Frage geht an Herrn Assadourian. Und zwar wollte ich wissen, ob er die Transition Town Bewegung kennt und warum er die unerwähnt lässt. Also ich kenne jetzt eine Bewegung hier in einem Bezirk in Friedrichshain-Kreuzberg, wo viele Ihrer Ideen, die Sie genannt haben, denke ich, umgesetzt werden. Und die gibt es auch schon in den USA, in den in Großbritannien und in anderen Ländern. Und ich denke, es ist erstmal eine sehr interessante Bewegung, die viele Möglichkeiten für Nachhaltigkeit offen hält und denke, dass sie bekannter gemacht werden sollte. Und ja, finde es schade, dass sie nicht genannt wurde und möchte seine Meinung dazu wissen, wenn er sie kennt. Danke.
Ja, vielen Dank. Das heißt, zwei zentrale Fragen an Erik. Ich denke, damit könnte Erik dann auch sozusagen den Abschluss machen und eine präzise Frage an Herrn de Haan. Oder zwei waren es, die Sie vielleicht kurz ansprechen können.
Na, also ich weiß gar nicht, ob das sozusagen mein Metier ist, die Verteilungsfrage nochmal genauer zu klären. Der Bildungsbereich greift so etwas ja auf. Es gibt eine Menge an Materialien, die finden Sie sogar beim BMU. Das läuft um Stichwort Tank oder Teller etwa und wie man solche Nahrungsmittelverteilungsprobleme in gewisser Weise vielleicht lösen könnte oder das anders organisiert oder ob es sinnvoll ist, Bio-Obst aus China zu importieren oder aus Ägypten. Das ist ja etwas, das da auch diskutiert wird und das, da, auf sowas kann man aufmerksam machen. Das ist ganz sicher, wird auch getan. Also dazu gibt es eine Menge, dass ja auch interessante Projekte, wo sich interessante Projekte rausstricken lassen. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, ich halte es nicht alleine für ein Verteilungsproblem. Selbst das ist nur ein Aspekt davon, es ist das, was das Buch auch deutlich sagt, es ist auch eine Frage sozusagen des immer mehr als eine der großen Schwierigkeiten, vor denen wir stehen. Das mit Kindern und Jugendlichen zu diskutieren, halte ich für den spannenderen Teil. Das läuft derzeit unter dieser Frage, was brauchen wir eigentlich für eine Ökonomie, nämlich eigentlich eine haushälterische, anstatt nur einer profitorientierten. Und die Diskussion um eine haushälterische Ökonomie ist im Bildungsbereich eigentlich auch nicht angekommen, weil über Ökonomie gibt es kaum eine Verständigung, etwa in allgemeinbildenden Schulen. Und das ist unser großes Problem, an dem wir derzeit arbeiten, also in diese Richtung zu gehen.
Hier ist noch ein Halbsatz zur Landwirtschaft.
Es wird ein kurzer Satz, aber es kommt auch in meinem neuen Buch vor. Deshalb brennt es mir auf den Lippen, nochmal zu sagen, die Frage, wie der Welthunger bekämpft werden kann, ist weniger die Frage dessen, dass wir hier mehr profitorientiert produzieren müssen, in arme Länder bringen, sondern dass wir aufhören, durch unsere Exporte regionale und oft teurere Strukturen kaputt zu machen. Und der Weltagrarbericht, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, im Auftrag gegeben von der Weltbank, ist genau zu diesem Schluss gekommen, wenn Leute in armen Ländern nicht hungern sollen, müssen sie die Chance haben, alleine ungestört eigene regionale, nachhaltige Strukturen aufzubauen. Und wir müssen ganz schnell aufhören, damit billige Überflussprodukte aus unserer subventionierten Landwirtschaft auf deren Märkte zu kicken. Das ist da der entscheidende Punkt, der entscheidende Ansatzpunkt. Das heißt aber auch nicht, dass wir viel produzieren sollen, um es als Energie zu verbraten.
Ja, Erik, nochmal der Punkt Jobsharing und Transition Town Bewegung. Und vielleicht kannst du einen ganz kurzen Hinweis auch noch auf das nächste Buch geben, the next book.
Ah, okay. I predicted that you were finished. very quickly on job sharing, I mean, what you said I agree with completely. We need to share work better distribute it. And that can be done through policy, and that also can be done informally. In fact, two of the 9 years I worked at WorldWatch, I had the good fortune of working half-time those years, so I could explore other topics, try my hand at writing fiction for a while, those kind of different things. And I'd recommend it. In fact, we met with Bärbel Horn of the Bundestag this afternoon. She mentioned that when she was a professor in a university, she actually shared her job with her husband for a while. So there are great examples, and the key, I think, is to get the policy-making apparatus to actually support that transition, right? So you know, in the U.S., one of the biggest barriers to reduced working hours is the fact that healthcare is privatized, so that you know you risk not having healthcare if you don't work a full-time job in many organizations. So you know, that's in the U.S. context, but creating subsidies to businesses or in some sort of incentives to encourage job sharing could be a really important short-term tool to get us to a new cultural norm of shorter working weeks. And as far as transition towns, again, there was some editing in the German edition, so I don't know, but there it's mentioned twice in the report, in the U.S. edition. Okay, once in the eco-village movement as a description of another type of kind of an expansion of the eco-village model, and once in a box on degrowth, There's a new political movement I think is very interesting called the degrowth movement, or décroissance in French and décrescimiento in Spanish. It's kind of French-Spanish and Italian that I know of right now, and it seems to have a little bit of roots growing elsewhere. But it's instead of trying to talk around the strategy, I'm not sure, it's an interesting one. Rather than talking around growth, they wrestle it head on and say, we need to not just stabilize, we need to degrow. That doesn't mean, you know, an economic collapse, that means intentionally ramp down. And that's very interesting. And the transition town is a nice local example of that, where groups are coming together to think about how to move away from petroleum-based and fossil fuel-based local system, and basically prepare for the ecological shifts that are coming. So it's an interesting way to build resilience on the local scale. And important. There are many examples and topics that we didn't get to in the report just because it was a finite set of time and pages. But that is one that I have been following, and I think it is a good example.
Ja, damit kommen wir zum Ende. Ganz vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute Abend. Ganz vielen Dank denen, die hier oben mitgewirkt haben. Ganz vielen Dank nochmal den Dolmetscherinnen, die Kommunikation so überhaupt ermöglicht haben. Und wenn einer noch mal die Tür aufmacht, damit er es auch hören kann, ich hatte es ihm schon angedroht, der Bernd Reinberg, der Lektor für dieses Buch war, der sollte auch noch mal ein ganz großes Dankeschön bekommen für die enorme Arbeit, die er geleistet hat, mit den Übersetzerinnen und Übersetzern. Und Ihnen hoffe ich, haben wir eine Menge Anregungen gegeben, die Sie weiter mitnehmen sollten in Ihre Zusammenhänge, wo Sie aktiv sind, aber hoffentlich auch Aufregung, also auch vielleicht Empörung an der einen oder anderen Stelle. Das belebt auch die Debatten, die Sie noch führen werden. In dem Sinne einen ganz schönen Abend, einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.